Wir dürfen beten. Herr Jesus Christus, schenke uns in deiner Gnade, dass uns die Einzigartigkeit deiner Person und deines Erlösungswerkes erneut groß werden, um dir recht zu danken und dich zu ehren, wie es dir gebührt. Amen. 2000 Jahre beschäftigt die Menschheit die Frage, ob der Herr Jesus Christus der Sohn Gottes und damit zugleich wahrer Gott ist. Ist das doch die Kernfrage der Heiligen Schrift und des Evangeliums, von der wirklich alles andere abhängt. Wer ist dieser? Wer ist dieser? So fragten selbst die Jünger des Herrn Jesus nach der Stillung des Sturmes. Wer ist dieser, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind? Mehr als über den tobenden Sturm erschracken sie, im Grunde genommen über die offenbar gewordene göttliche Gegenwart in diesem Herrn, von dem es in Apostelgeschichte so treffend bezeugt wird: Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, er ist doch selbst allem Leben und Odem, der ist doch selbst allen Leben und Odem gibt. Ist das nicht überaus einzigartig, dass wir es mit diesem, der allem Leben und Odem gibt, wie es hier in der Apostelgeschichte heißt, dass wir es mit dem zu tun haben dürfen? Auch heute Morgen. Hier haben wir es mit Gottes souveränem Handeln und seiner absoluten Größe in dem Herrn Jesus Christus wirklich zu tun. So wie es auch bei der Auferweckung des Lazarus von den Toten, die uns in Johannes 11 bezeugt wird, der Fall war. Der Herr Jesus rief ja dort, wie wir wissen, den bereits in Verwesung befindlichen Toten mit lauter Stimme aus dem Grab heraus, sodass viele, die das miterlebten, an ihn glaubten. Und seine gewaltige Macht wird in der letzten Auferstehung offenbar werden. Dann werden die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und wie heißt es weiter? Und sie werden leben. Wer ist dieser? Wer ist dieser? Er ist der, der dem Tod die Macht genommen hat. Dem Tod die Macht genommen hat. Und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Der von sich bezeugen konnte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, sagt der Herr, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das heißt also, ohne diesen Herrn Jesus Christus gibt es weder eine Auferstehung noch ewiges Leben. Und jetzt komme ich zu einer Kernaussage, die mich immer wieder neu bewegt, wie es in der Offenbarung steht, Offenbarung 1, Verse 8 und 18. Da bezeugt sich dieser Herr Jesus Christus mit den unübertrefflichen Worten: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er allein entscheidet über Leben und Sterben. Für die Christusgläubigen ist durch ihn er unser Todesüberwinder, der dem Tod den Sieg abgerungen hat. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, wie es in 1. Korinther 15 so befreiend bezeugt wird. Das heißt, durch das Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi kann die Gläubigen die Todesfurcht nicht mehr versklaven. Für diesen Allmächtigen befindet sich im gesamten Universum nichts außerhalb seiner Herrschaft. Nichts außerhalb seiner Herrschaft. Dort heißt es in Philipper so wunderbar: Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Und die absolut souveräne Stellung dieses Herrn Jesus Christus wird uns ja so wunderbar in Hebräer Kapitel 1, die Verse 2 und 3 bezeugt. Dort heißt es: Gott hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Dieser ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er, der alles geschaffen hat, trägt auch seine Schöpfung und verführt seine souveränen Ratschlüsse durch sein göttliches, vollmächtiges Wort. Von seiner Fülle und von dem Heil, in dem Herrn Jesus Christus, heißt es so majestätisch und zugleich tröstlich im Kolosserbrief, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt kommt etwas, was uns auch sehr stark berühren sollte. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In dieser seiner unbeschränkten und unveränderlichen Souveränität und Macht kann er als der gute Hirte den wahren Gläubigen seine ewige Bewahrung mit den unverbrüchlichen Zusagen zusichern: Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieser Mächtige, den wir heute Morgen aus lauter Gnade betrachten dürfen, ist zugleich auch der Unveränderliche, von dem es im Hebräerbrief so trostreich bezeugt wird: Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute, und wie geht's weiter, und auch in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Zu der Gottheit des Allmächtigen gehört auch, dass er allgegenwärtig ist, wie er es seinen Jüngern so ausdrücklich zusagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich, als der Allmächtige, bin bei euch, bei uns. Sollte uns das nicht viel mehr bestimmen, dass er alle Tage gegenwärtig ist, dass er auf uns schaut? Und wie auch unser Lebensweg aussehen mag, seine Zusage sollte tröstend sein und Mut machen in allen Situationen, die uns begegnen. Denn er lässt seine Gläubigen, und das ist so wunderbar zu wissen, denn er lässt seine Gläubigen nie im Stich. Wie er das schon so wunderbar in Josua verheißen hat: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Er versäumt uns niemals, wenn es uns vielleicht auch manchmal so erscheinen mag. Er steht zu seinem Wort. Die Gemeinschaft mit diesem einzigartigen Herrn und Gebieter kommt auch in seinen Worten so köstlich zum Ausdruck, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wie heißt es jetzt weiter, da bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich, der Allmächtige, mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Und dieser Gegenwärtige ist zugleich auch allwissend mit seiner alles durchschauenden Sichtweise. Er ist ein Kenner der Herzen, aller Herzen, heißt es sogar in der Apostelgeschichte. Ihm ist absolut nichts verborgen. Nichts. Und so bekannte schon David voll Bewunderung im Psalm 139: Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Diese göttliche Weisheit ist unausforschlich, mit der wir es zu tun haben dürfen. Von dem Herrn Jesus Christus wird deshalb in Kolosser 2 bezeugt, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das heißt doch, Der ganze Reichtum der göttlichen Wahrheit. Er, dieser Herr Jesus Christus, ist auch der absolute Regent und die höchste Autorität, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Gott, der Vater, hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Über alle Namen. Und dieser Herr Jesus Christus ist der menschgewordene Gott, wie das Gottes untrügliches Wort immer wieder bezeugt. So bestätigt er selbst diese göttliche Wesenseinheit mit den Worten: Ich und der Vater sind eins. Darum kann er, der der einzige Weg zum himmlischen Vater ist, von sich bezeugen: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wir dürfen erkennen und wissen, sagt der Herr Jesus Christus von sich, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Johannes 10, 38. Und in der Offenbarung wird uns dieser Herr Jesus Christus als der einzigartige König und der unbestechliche Richter bezeugt. Als der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und so darf es im Johannesevangelium heißen: Alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Diese Schriftstelle ist auch sehr eindeutig, damit unsere Stellung zu diesem Sohn Gottes dem ausdrücklichen Willen des Vaters entspricht. Zusammenfassend sehen wir die Gottheit des Herrn Jesu Christi auch in den Wirkungsweisen, die allein dem wahrhaftigen Gott zustehen. Er kann lebendig machen, wen er will. Er wird Gericht ausführen. Er wird geehrt werden, wie der himmlische Vater geehrt wird. Und er vermag ewiges Leben zu geben. Darum kann der erste Johannesbrief mit der alles übertreffenden Feststellung über den Herrn Jesus Christus schließen: Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieses Zeugnis der Schrift will die Menschwerdung des Sohnes Gottes besonders verdeutlichen. Wenn wir jetzt von dem Herrn Jesus Christus als dem Mittler zwischen Gott und den Menschen sprechen, müssen wir die grundlegende Erkenntnis bekommen, dass wir, das heißt jeder von uns, einen solchen Anwalt nötig haben. Warum? Wer Gottes Heiligkeit und seine Forderung nach unserer Gerechtigkeit vor ihm aus Gnaden erkennen durfte und zugleich unsere eigene Verdorbenheit erkannte, dem stellt sich wirklich die Frage, wie er erlöst werden kann. Wie er erlöst werden kann. Wie es bei Luther war: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Der Herr Jesus Christus selbst stellte seinen Jüngern die somit äußerst wichtige Frage: Für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Für wen halten wir ihn? Du und ich. Können wir auf die Frage des Herrn Jesus Christus wie Petrus antworten: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was bedeutet uns der Titel Christus? Das heißt, der Gesalbte. Das Salben bezog sich auf eine Berufung und Zubereitung für besondere Aufgaben im Dienst Gottes. Und schon am Anfang des Matthäus-Evangeliums lesen wir vor dem Kommen des Gesalbten die einzigartige Berufung, die so bezeugt wird: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns, Gott mit uns. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, unseres Heilandes, wird uns unermesslich größer, wenn wir erkennen können, dass nur Gott uns von unseren Sünden erlösen kann und auch will. Im Heidelberger Katechismus steht die Frage: Wie muss unser Mittler und Erlöser sein? Dort heißt es in der Antwort: Er muss wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als jedes Geschöpf also zugleich wahrer Gott sein. Er muss wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als jedes Geschöpf, also zugleich wahrer Gott sein. Dazu das Wort Gottes aus Hebräer 7. Einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da heilig ist, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein, wird dann weitergefragt. Antwort: Damit er Kraft seiner Gottheit die Last des Zornes Gottes an seiner menschlichen Natur tragen kann und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerbe und wiedergebe. Uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerbe und wiedergebe. Sind wir uns über diese gewaltigen Worte und Forderungen dieses gerechten Gottes und seiner Barmherzigkeit, sind wir uns dessen gewiss bzw. davon getroffen, dass das möglich ist? Dass dieser einzigartige Mittler, der Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und das wird uns im Philipperbrief so eindeutig bezeugt mit den Worten: Deren Gestalt Gottes war, machte sich selbst zu nichts, indem er den Menschen gleich geworden ist. Indem er den Menschen mir und dich gleich geworden ist. Das ist auch die Einzigartigkeit des Herrn Jesu Christi in seiner unbeschreiblich großen und einmaligen Mittlerschaft, wie es auch in Gottes Wort bezeugt wird. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für viele zur Erlösung. So lautet die gewaltige Aussage über das vollgültige Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha in 2. Korinther 5. Denn Gott war in Christus. Denn Gott war in Christus. Und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und rechnete meine Sünden nicht zu. Deine Sünden. Diese Versöhnung gilt allen, die im von Gott gewirkten Glauben, den Versöhnungstod des Herrn Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch nehmen können. Und das ist für mich und für dich doch wohl die frohmachende Botschaft, das frohmachende Evangelium, dass uns Gott in dem Herrn Jesus Christus sieht. Dass uns Gott in dem Herrn Jesus Christus sieht. Ich darf das wiederholen. Indem er uns die völlige Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet. Ich habe, wenn ich in dem Herrn Jesus Christus bin, noch nie eine Sünde begangen. Ist uns das klar? Obwohl ich als Sünder täglich um Vergebung bitten muss. Gott sieht mich in seinem Sohn. Sieht dich in seinem Sohn. Und das hat also absolut nichts mit der Irrlehre der Allversöhnung zu tun, wie in hier von Welt beispielsweise die Rede ist, im Gegenteil. Die Sicherheit der Rettung ruht allein in der Souveränität Gottes, wie das unüberhörbar der Vater Jesus Christus, der Herr Jesus Christus bezeugt: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Auch dabei gilt das Wort Gottes aus Philippa, denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, der das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Was sagte nun der Herr Jesus Christus seinem Jünger Petrus bei seinem Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Richtungsweisend antwortete er ihm: Glückselig bist du, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das gilt es in jedem Fall zu begreifen, dass wir nämlich Gott allein die Ehre zu geben haben und nicht uns selbst. Bei aller Erkenntnis, die uns geworden ist, es ist Gnade und Barmherzigkeit. Und wir dürfen uns nie überheben über Menschen, die diese Erkenntnis nicht haben. Wir dürfen für sie beten, dürfen demütig sein und den Herrn preisen und darum bitten, dass er auch ihnen, den anderen, Gnade schenkt. Unsere menschliche Hybris, die angeborene Überheblichkeit, die wir an uns tragen, die möge uns immer wieder daran erinnern, dass wir nichts zu bringen haben. Alles, Herr, bist du. So bezeugt uns Gottes Wort in Hebräer 12 eindeutig, dass der Herr Jesus Christus der Anfänger oder der Urheber und auch der Vollender unseres Glaubens ist. Und so ist der zweite Brief des Petrus beispielsweise im ersten Vers schon an die gerichtet, wie es dort heißt, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ja, es ist den Glauben empfangen. Bedeutet doch, durch Gottes Gnade erhalten, wie ich es eben versuchte auszuführen, nicht aus eigener Anstrengung und nicht aus eigener Fähigkeit. Und das muss man sich immer wieder neu vor Augen führen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Aus Gnade. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Du bist sein Werk. Ich darf sein Werk sein. Wenn ich diese lebendige Hoffnung habe, durch das Wort, durch seines Geistes Kraft. Wir sind sein Werk, Gottes Werk. Und das Kennzeichen wahrer Gläubiger der berufenen Heiligen bezeugt 1. Korinther 1, Vers 2 als solches, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen an jedem Ort, steht dort. Das ist also nicht irgendwie begrenzt, sondern wer wirklich von Neuem geboren ist, durch den Geist Gottes aus Gnaden, der hat diesen Geist, der dem Herrn gefallen möchte, in sich. Und der kann ihn anrufen an allen Orten, wo wir auch sind, was uns auch angeht. Wir dürfen den Namen dieses seligmachenden Herrn Jesus Christus anrufen. Durch diese gnadenvolle Errettung des Erlösers ist jeder Gläubige in Christus geheiligt. Sogar mit ihm, dem Einzigartigen, eins gemacht. Wenn man das einmal begriffen hat, dann muss man sich immer neu schämen über unsere täglichen Motive und Beweggründe, unsere Gedanken, unser Tun und Lassen, dass wir mit ihm, diesem unvorstellbaren Herrn und Heiland, eins gemacht worden sind. Die Stellung des Gläubigen in Christus ist unbeschreiblich, wie es auch im Kolosserbrief bezeugt wird. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dass der Vater aller Gnaden, wie es im 1. Petrusbrief heißt, uns teilhaben lässt an der ewigen Herrlichkeit in Christus, das ist so ein Reichtum, den man nicht begreifen kann. Dass der Vater aller Gnaden uns zur ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen hat. Wir dürfen Teilhaber seiner ewigen Herrlichkeit sein. Was uns bevorsteht, kann man nicht fassen. Ein Ungläubiger per se nicht. Aber wir als Gläubige sollten das mehr begreifen, wozu wir eigentlich berufen sind. Deshalb dürfen wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus. Und wer ist es weiter? Der sich selbst für uns gegeben hat, für dich und mich gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Ich versuche immer wieder neu zu buchstabieren, dass ich Eigentum dieses Herrn bin, dass er mich erkauft hat. Ist das nicht etwas Unbegreifliches? Er reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum. Er ist dieser Herr, der Einzigartige, der dem Lob und Ehre und Preis gebühren. Und er ist der von für uns von Gott ausgesandte oder unvergleichliche Gesandte, der alles auch erfüllt. Was hat er am Kreuz ausgerufen? Diese drei Worte sind so wichtig. Es ist vollbracht. So ermuntert uns die Schrift und ermahnt uns zugleich mit den Worten: Daher, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Wir sollten vermehrt den Aufblick auf ihn und seine einzigartige Erhabenheit richten, der sich unser in seiner erbarmenden Liebe und täglichen Treue doch so angenommen hat und annimmt. Dieser Aufblick tröstet. Wollen wir damit mehr aufhören, auf uns zu schauen, auf die Verhältnisse? Unser kindlicher Vertrauen, unsere Zuversicht auf ihn alleine ehrt ihn. Und das möchte er. Und das macht uns froh. Und so heißt es dann auch im Hebräerbrief: Christus ist selbst in den Himmel eingegangen, um jetzt für uns, für dich und mich, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er für uns, er für dich und für mich. Der Jesus Christus ist unser Stellvertreter, wie wir es hier oft gehört haben. Wunderbar, dass er unser Stellvertreter ist. In ihm allein sind wir auch Gesegnete. In ihm allein sind wir Gesegnete. Das für uns vergossene Blut des hohen Priesters Jesu Christi ist die Grundlage dieses neuen Bundes, wie wir wissen, und der ewigen Erlösung, wie das im Wort Gottes so wunderbar bezeugt wird. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hatte eine ewige Erlösung erlangt, so dass das Blut des Christus, der sich selbst als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigt von toten Werken, damit ihr was? Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Wir sollten also mehr auf ihn schauen, um dankbar zu werden, um aus Dank dann etwas zu fragen, was er denn wohl möchte von uns und nicht, was wir möchten. Ist das doch unser Problem? Tag um Tag, dieser adamistische Geist, von dem wir hier immer gehört haben, auch durch den Bruder Küch und anderen, dass das so wichtig ist, dass wir das lernen, dass wir Sünder sind und Heilige zugleich und dass der Herr gekommen ist und erlöst hat und hier auf der Erde lässt, damit wir Frucht bringen. Mit der Rechtfertigung ist es so, aus der muss eine Heiligung folgen, dass ich frage, was willst du denn, dass ich tun soll? Wie es sofort bei dem Apostel Paulus in Damaskus die Frage war. Diese unermesslich große Bedeutung wird uns darum in Hebräer 9 mit den Worten unterstrichen: Die Hauptsache aber von dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Wir haben also, als von ihm Erkaufte, ihn als den einzigartigen hohen Priester, der sich für uns, der sich für dich und mich verwendet. Ist das eigentlich mit Worten auszudrücken? So soll es dir und mir zum bleibenden Trost und auch zur steten Freude dienen, was uns in Hebräer 7 von dem Herrn Jesus Christus bezeugt wird, nämlich: Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Möge der Herr schenken, dass wir diese unbeschreibliche Bedeutung recht erfassen, dass er, der auch zur Rechten Gottes ist, der für uns eintritt, dass er für dich und für mich das ganz persönlich tut. Dass er uns beim Namen kennt, nicht nur kennt. Wenn ich mir vorstelle, dieses Wort, es ist der, der da war, der da ist und der da kommt, der Allmächtige, der kennt dich und mich. Der kennt mich nicht nur, der hat mich sogar lieb. Kann ich nicht verstehen. Ich bin nicht liebenswürdig. Wir dürfen doch durch die große Barmherzigkeit Gottes diesen großen, einmaligen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, wie es heißt, den Sohn Gottes, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und wie heißt es dann so weiter, so überaus tröstlich weiter für uns, für dich und mich? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ist das nicht ein Trost in unserem Leben? Er ist der Segnende, der in seinem Erbarmen sich unserer Schwachheiten annimmt, uns immer wieder stärkt und aufhilft. Anbetung, Lob und Dank gebühren diesem, unserem Herrn und Heiland, in Ewigkeit.